Halleluja. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich, dass ich so warm empfangen bin. Herzlichen Dank für diese liebvolle Worte, die ich hören dürfte. Das bewegt das Herz. Ich bin sehr dankbar, dass ich in eurer Mitte sein darf und dass wir uns wiedersehen nach so vielen Jahren. Und ich sehe, dass inzwischen die Gnade Gottes bei euch zugenommen hat und ihr habt ganz besondere Gnade, dass ihr dürft auch in diesem Raum sein. Halleluja! Halleluja! So richtig schön ist es bei euch. Wunderbar. Und bevor ich jetzt zu meiner Predigt komme, wir haben uns kurz unterhalten und ich möchte ein Zeugnis weitergeben, denn wir haben inzwischen sehr viel erlebt bei uns in der Gemeinde und ein kleines Zeugnis möchte ich weitergeben. Es geht um die Heilung meines Sohnes. Ungefähr vor 6, 7 Jahren eine von meinen jüngsten Söhnen, er ist jetzt 25 schon, und könnt ihr euch vorstellen, 7 Kinder, 10 Enkel, wie alt ich schon bin. Er ist jetzt 25, heute predige ich hier, er predigt in Darmstadt. Und Gott wirkt in sein Leben ganz stark. Aber eines Tages ist er krank geworden. Er stand morgens auf und auf einmal spürte er, dass Taubheit sich ausbreitet in seinen Fuß. Nichts Besonderes, ein Schub war da, er hat es überlebt, keinen besonderen Wert auf das gelegt, auch wir nicht, wir haben es gar nicht mitbekommen. Nach ein paar Wochen war es vorbei. Nächstes Jahr in derselben Zeit kam der zweite Schub. Und dieser Schub war schon stärker. Und dieser Schub hat berührt nicht nur jetzt den Fuß, sondern auch die Hand und das Auge. Und mitten in diese Situation war seine ganze Aufmerksamkeit gelegt. Das ist nicht was, es ist was nicht ganz Einfaches. Und dann hat er uns das mitgeteilt. Wir haben uns auch große Gedanken nicht gemacht. Nun ja, vielleicht, der Junge wächst, der ist beinahe 2 Meter, dieses schnelle Wachstum und wer weiß, was das ist. In jedem Fall, nach ein paar Wochen war auch das wieder vorbei. Aber dann kam das dritte Jahr und der Schub hat zugeschlagen. Da haben wir uns schon Gedanken gemacht und haben gesagt, Junge, geh zum Arzt, was ist das? Denn er konnte seinen Fuß mehr nicht bewegen, er konnte mehr nicht normal gehen, der Schub war ganz stark. Multiple Sklerose. Er ging zum Arzt, er hat sich untersuchen lassen. Die haben ihn durch die Röhre durchgelassen, haben alles gescannt und haben gesagt, Junge, deine Zukunft ist eine dürre Zukunft. Du wirst nicht alt werden. Du wirst im Rollstuhl sitzen bleiben. Denn die Untersuchung hat gezeigt, du hast 3 Schübe in deinem Kopf schon drin. Schübe sind verbunden mit Nervenzerrissenheit, wo die Nerven zerrissen werden. Und das war ein Schockerlebnis für uns, für mich als Vater. Denn dieser Sohn war einer von den fähigsten Söhnen, die ich hatte von 7 Kindern. Auf ihm war die Salbung Gottes. Und als diese Nachricht kam, muss ich offen sagen, ist bei mir zusammengebrochen vieles. Ich schrie, ich weinte. Ich wusste nicht, wie ich jetzt handeln. Wir haben als Familie dann beschlossen, dass wir wollen fasten und beten und schreien um die Heilung. Denn sein Leben war für uns sehr wertvoll. Wir versammelten uns jeden Abend, wir fasteten und wir versammelten uns jeden Abend zusammen. Wir nahmen uns an den Händen und wir schrien zum Herrn in Schmerzen unseres Herzens. Denn wir wussten, dass Multiple Sklerose hartnäckige Krankheit ist, wie jede andere. Das Gute war, der Heilige Geist hat ihn sehr stark berührt. Ein Geist der Freude kam auf ihm. Ein Geist des Glaubens. Er proklamierte den Sieg, so wie wir hier proklamiert jetzt haben. Er rufte aus, dass Jesus ist der Heiler. Er hat sich voll hingegeben. Das hat mich sehr ermutigt, denn ich wusste, nicht der Glaube des anderen ist maßgebend, sondern der Glaube des Menschen ist maßgebend, der da drin ist. Wir haben ihn unterstützt. Ich habe E-Mails geschrieben an Freunde, Bekannte, Gemeinden. Und sie haben zurückgeschrieben, dass sie beten, dass sie mitmachen in dieser Not, in der wir drin standen. Sie haben ihm angeordnet sehr starke Medikamente. Sie haben gesagt, es sind keine Medikamente, um zu heilen, aber den Schub vielleicht zu verschieben. Du wirst sie sowieso haben. Aber zu verschieben. Es war eine Zeit, die wir sehr schwer empfunden haben. Man darf nur einmal pro Jahr solche Untersuchungen machen. Mehr darf man nicht, so ist meine Kenntnis. Wir warteten ein ganzes Jahr in Glauben und Ausharren. Er ist geheilt. Das Jahr war endlich mal zu Ende. Ihr wisst doch, wie das schlimm ist zu warten, ja? Das ist sehr schwer. Das ist sehr schwer zu warten. Und das Jahr war da, haben sie ihn untersucht. Sagen sie, Herr Exler, interessant, dass es gibt keine neue Schübe da und auch keine neue Zeichen, dass es sich ausbreitet. Aber das, was zerstört wurde, es ist noch da. Dann wussten wir, aha, jetzt sollten wir was anderes behandeln. Wir haben losgelegt zu beten, dass er soll volle Wiederherstellung bekommen, auch in sein Kopf, wo zustande sind gekommen diese Nerven, die zerrissen sind. Wir beteten in diese Richtung und müssten wieder ein Jahr warten, bis er wieder durch die Röhre gelassen wird, damit er untersucht wird. Inzwischen hat der Arzt gesagt, Herr Exler, es wird gut sein, wir tun die Medikamente absetzen, weil bei dieser Situation braucht man die Medikamente mehr nicht. Haben sie die Medikamente abgesetzt, wir waren gehorsam, haben die Medikamente auch angenommen, damit kein Arzt nachher sagt, dass ihr seid Fanatiker, die sich überhaupt nicht unterordnen. Jedenfalls, es war so, das zweite Jahr war dann vorbei, haben sie ihn wieder untersucht und zu erstaunen und haben sie festgestellt, Wiederherstellung ist zustande gekommen. Nur noch eine Sache, die da ist. Dann haben wir noch ein Jahr gebetet. Meine Brüder und Schwestern, und dann kam die volle Bestätigung von den Ärzten. Heilung ist zustande gekommen. Ein Prozess. Er hatte mir keine Erscheinungen. Er hatte mir keine Schwierigkeiten. Er dürfte das Zeugnis in Gemeinden weitergeben. Und jetzt möchte ich euch einladen, den 16. Dezember einschalten. Der evangelische Rundfunk hat das Fernsehteam hat das aufgenommen. Und 16. Dezember beim das vierte Programm werden sie das dann zeigen. Um 9.30 Uhr, glaube ich, wird das sein. Schaltet ein, ihr werdet da sehen, dann, was sie werden berichten. Sie haben 2 Tage bei uns aufgenommen daheim. Jedenfalls, das ist so mein Zeugnis. Ich möchte dich ermutigen, auch in diese Richtung. Wichtig, nicht aufgeben. Egal, welche Situationen sind. Etliche brauchen länger. Ein Prediger hat geschrieben, er betete für seinen Freund 25 Jahre. Und hat nicht aufgegeben. Und er wurde gläubig. Nicht aufgeben. Okay, jetzt komme ich zu meinem Thema. Ich möchte heute, und das brennt in meinem Herzen, über Väter und Söhne sprechen. Etwas, was sehr stark in meinem Herzen ist. Denn hier öffnet sich die Größe Gottes in die Fürsorge, wo Gott Fürsorge um die Gemeinde hat. Wir wissen, dass Jesus baut die Gemeinde. Amen. Wir wissen, dass der Heilige Geist führt die Heiligen. Wunderbar. Wir wissen, dass die Apostel, die Propheten, Evangelisten, Lehrer, Hirten sind dazu da, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Dienst. Halleluja für diese Dienste. Wir wissen, dass es gibt auch noch Pastoren, Älteste und Diakone, die auch notwendig sind, damit bestimmte Ordnung in der Gemeinde da ist. Aber da gibt es noch etwas, was im Neuen Testament ausgedrückt wird wie Väter. Und ich möchte einen Ausdruck weitergeben. Väter sind dazu da, damit Beziehungen aufgebaut werden. Ich bitte euch aufzumachen, 1. Korinther, 4. Kapitel, und ich lese 3 Verse, 15, 16 und 17. Denn wenn ihr zehntausende Zuchtmeister in Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Deshalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und teures Kind im Herrn ist. Der wird euch erinnern an meine Wege in Christus, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Hier spricht Paulus etwas aus, was sehr umstritten ist in Hinsicht auf bestimmte Theologie. Er spricht über die Väter. Er spricht, auch wenn ihr hättet viele Zuchtmeister. Und Zuchtmeister ist nicht was Negatives. Es ist etwas, was tatsächlich auch notwendig ist. Aber er sagt, auch wenn ihr Zehntausende hättet, habt ihr trotzdem nicht viele Väter. Ich bin ein Vater, und er zeigt, wie das zustande gekommen ist, dass er ein Vater ist. Er sagt, ich habe euch gezeugt durch das Evangelium. Er zeigt den Weg, wie er zu Vaterschaft gekommen ist. Mit dem will Paulus zeigen, wie wichtig es ist, in dieser Beziehung in der Gemeinde zu stehen, indem das Väter und Söhne unter der Führung des Heiligen Geistes ihre Arbeit ausführen. Wie Apostel und Propheten, Lehrer und Evangelisten ihre Aufgabe haben in der Gemeinde, in dem Leib Christi, so wie die Ältesten, die Pastoren und Diakone ihre Aufgabe haben und notwendig sind für die Entwicklung der Gemeinde. So sind auch Väter und Söhne. Es ist eine Arbeit, die wichtig ist für die Gemeinde. Und mitten in dieser Entwicklung, in diesem Gedanken, plötzlich spricht auf einmal Paulus aus und sagt, ich bitte euch, wenn du etwas bittest, dann legst du einen Wert auf das. Wenn du etwas möchtest, dann weißt du, wie wichtig das ist. Für Paulus war es wichtig. Er sagt, ich bitte euch, seid meine Nachahmer. Frage die Stelle Paulus. Du hast doch gelehrt, dass wir sollen unter der Führung des Heiligen Geistes sein. Paulus, das ist das Richtige, dass wir sollen geführt werden durch den Heiligen Geist. Was redest du hier? Aber was es angeht, meine Brüder und Schwestern, Beziehungen aufzubauen, ist es so wichtig. Und es ist tatsächlich nicht eine Sünde, sondern wünschenswert. Und Paulus bittet sogar, sagt er, seid meine Nachahmer, bildet das, strebt danach, seid meine Nachahmer, so wie ich das habe. Und er sagt, die Beziehung zwischen mir und Timotheus ist so stark geworden, dass ich kann sagen, er ist ein treues Kind geworden. Ein treues Kind. Mit dem, meine Brüder und Schwestern, tut er nicht wegnehmen die Ehre von Christus, dass wir sind Kinder Gottes. Nein, er sagt, ich Er ist mein treues Kind geworden und ich kann ihm so anvertrauen. Das, was er wird sagen, ist richtig. Er wird zeigen, auf alle die Wege euch zeigen, wie ich in Christus Jesus wandle. Soll das nicht der Heilige Geist machen? Warum muss das Timotheus machen? Ja, das macht der Heilige Geist. Aber der Heilige Geist macht es durch seine Diener. Und das ist hier jetzt Timotheus. Wir sehen aus dem Neuen Testament, dass das Neue Testament lehrt diese Beziehung. Väter und Söhne. Väter und Söhne sind im Neuen Testament ein wichtiger Teil, wo der Heilige Geist wird. Etwas, was notwendig ist. Meine Brüder und Schwestern, ich denke, wir brauchen nicht viel nachdenken. Schaut mal an diese vaterlose Generation, die nach dem Krieg zustande gekommen ist. Wie viel Schaden wurde angerichtet, weil die Kinder nicht konnten lernen von den Vätern. Und auf einmal entstanden Väter, die unfähig waren, ihre Kinder zu lernen, weil sie nicht von den Eltern gelernt haben. Beziehungen, es ist nicht eine angeborene, es ist eine lernbare Sache. Wir sollten nicht als Nebensache das betrachten in unsere christliche Entwicklung, in unsere christliche Reife werden, sondern sehen, dass Väter und Söhne sind notwendig in unseren Gemeinden, damit unsere Gemeinden gesund sollen sein. Damit in unseren Gemeinden gesunde Kinder wachsen, brauchen wir Väter, die da gelernt haben und andere lernen da von ihnen das. Dass die Beziehungen nicht eine Nebensache sind zwischen Brüdern und Schwestern, sondern ein wichtiger Teil in unserer Gemeinde. Amen. Ihr dürft laut werden, ich erlaube das. Väter zu werden ist nicht nur, oder es gibt nicht nur einen Weg, ein Vater zu werden. Ich möchte jetzt aufgrund des Alten Testaments zeigen, eine Beziehung, wie man Vater kann werden, und die passt in das Neue Testament sehr stark hinein. Denn Väter zu werden ist, kann man nicht nur durch das, dass man Kinder gebärt, sondern im Neuen Testament sind noch andere Wege. Ich möchte in das Leben von David und Saul hineingehen. Und diese Beziehung zwischen diesen zwei Männern zeigen. Und das Erstaunliche euch zeigen, dass Saul ein Vater von David war. Okay, erstaunliche Gesichter sehe ich. Ich bitte euch aufzumachen, 1. Samuel 16. Kapitel. 1. Samuel 16. Kapitel und ich lese Verse 19, 21 und 22. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, sende deinen Sohn David zu mir, der bei den Schafen ist. So kam David zu Saul und diente ihm. Und Saul gewann ihn sehr lieb. Ich muss wiederholen. Und Saul gewann ihn sehr lieb. Und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen, lass doch David in meinem Dienst treten, denn er hat Gunst gefunden in meinen Augen. Diese Verse sagen uns oder zeigen uns, dass etwas zustande gekommen ist, da eine Beziehung ist zustande gekommen. Da kommt dieser junge Mann in Nähe von dem König und als er da dient, auf einmal kommt Liebe in das Herz von Saul hinein. Ihr wisst doch, dass Beziehungen nur aufgrund der Liebe können existieren. Und diese Liebe war so stark in Herzen von Saul, dass er sagt, ich gewann ihn sehr lieb. Er hat Gunst gefunden in meinen Augen. Es war nicht eine kalte Beziehung, sondern eine warme Beziehung zwischen dem König und diesem jungen Mann David. Als diese Liebe entstanden ist, hat Saul losgelegt, beobachten David. Und in 1. Samuel 17. Kapitel lese ich vom 31. Vers bis zum 39. Vers. Und die Worte, die David geredet hatte, wurden bekannt. Und man meldete sie Saul, und er ließ ihn holen. Und David sagte zu Saul, niemand lasse seinetwegen den Mut sinken. Da ist entstanden eine Spannung, ein Zweifel, eine Ratlosigkeit. Und mitten in diese Ratlosigkeit kommt die Stimme des Davids. Und er sagt, lasse seinetwegen den Mut nicht sinken. Dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Aber Saul sagte zu David, du kannst nicht diesen Philister gehen und mit ihm zu kämpfen, denn du bist ein junger Mann. Er aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Da sagte David zu Saul, dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihm ein und entriss er seinem Rachen. Erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihm bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Wow! Wow, stell dir vor, was da steckt. Da seht, Saul liebt diesen jungen Mann, aber in diesem jungen Mann ist schon eine Erfahrung. Eine Erfahrung des Überwinders, eine Erfahrung des Mannes, der keine Angst hat. Stell dir vor, heute begegnet dich ein Bär, mitten in Limburg. Aber stell dir vor, die Kraft der Vorstellung kennen wir, entwickeln. Was wird deine Handlung sein? Jemand sagte, ich habe von Leben keine Angst, aber er sollte im Käfig bleiben. Ich möchte die Realität hervorrufen, meine Brüder und Schwestern, um zu zeigen, was da für ein junger Mann steht. Denn heute, wenn wir treffen einen Löwen, mitten in Limburg, da werden da Phänomene des Umfallens wir sehen. Wie einer oder andere umfällt aus verschiedenen Gefühlen, weil plötzlich ein Löwe dasteht. Wir werden erfahren, wie schnell ältere Leute laufen können. Wir werden da erfahren Dinge, wo etliche auf einmal auf die Prüfung ihres Glaubens werden gestellt, wie sie sollen handeln. Dieser junge Mann entwickelte in sich etwas, was ich mit Mut möchte nennen, heute hier. Er hat entwickelt in sich. Die Löwen waren nicht anders und die Bären auch nicht wie heute. Die hatten genauso Kraft wie heute. Und er war nicht ein 2 Meter großer Mann, es war ein junger Mann. Aber er hat in sich entwickelt einen Glaube als junger Mann. Es gehört mir. Das ist mein Schaf. Und egal wie du aussiehst, das gehört mir. Ich erlaube dir nicht zu stehlen bei mir. Wenn du friedlich bist und abgibst, bleibst du am Leben. Wenn du nicht friedlich bist und gibst nicht zurück, was mir gehört, dann sage ich dir, du bist ein Toter. Sag ich nicht Mann, ja? Du bist ein Toter. So eine Entwicklung ist eine gesunde Entwicklung. Entwickeln in sich, das gehört gemäß der Verheißung des Neuen Testaments. Und wehe, wenn du bei mir das stehlst. Zu viele gestohlene Christen laufen und nehmen nicht zurück, weil eine Mentalität sich entwickelt hat. Gott wird das schon richten. David war in einer anderen Mentalität. Was mir gehört, das gehört mir. Und ich werde kämpfen. Und diese Mentalität war so stark bei ihm geworden, dieser Glaube war so stark bei ihm geworden, als dann diese große Spannung kam in dem ganzen Volke und auf einmal stand dieser Riese da und alle zitterten, steht er als Einzelgänger da, aber erwachsen als der, wo gelernt hat, treten auf Schlangen, Skorpione und auf die ganze Macht der Finsternis, neutestamentlich ausgedrückt. Er steht da und weiß aus seiner Erfahrung, ich habe den Bären umgebracht, wenn er ungehorsam war. Ich habe umgebracht den Löwen, wenn er ungehorsam war und nicht abgegeben hat. Mit diesem werde ich genauso fertig. Er hatte keine Erfahrung mit Menschen mit 3 Metern. Stell dir vor, du stehst vor einem und der ist 3 Meter. Was wirst du machen? Ungefähr, meint man, war er 3,52 Meter, so. Er wusste ganz genau, da gibt es etwas, was mir Recht verschafft, dass ich kann ein Sieger sein. Aber wir lesen weiter. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesen unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einen von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Er sieht die Armee nicht als Versager. Er sieht seine Brüder. Er sieht die wo nachfolgen von Saul, nicht als Versager. Er sieht es als eine Armee Gottes. Und eine richtige, gesunde Vision ist für uns alle wichtig. Wenn wir sehen, nicht eine Gemeinde, die zerrissen oder, sondern dass wir sehen, das sind die Heiligen, die gehen und kämpfen auf dieser Erde. Das ist gesund für uns als Gemeinde. Und David fuhr fort, der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären errettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters erretten. Eine Proklamation des Glaubens, eine tiefe Überzeugung, ich werde nicht sterben, sondern ich werde leben. Gelobet sei der Name des Herrn. Und das in Angesicht des Todes, in Angesicht der Bedrohung des Lebens, denn jeder zitterte da. Und Saul sagte zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen bronzenen Helm auf sein Haupt und zog ihm einen Schuppenpanzer an. Ich möchte, dass wir jetzt ein klein bisschen in die Gefühle von diesem Saul hineinschauen. Er gibt ihm das Beste, was er hat. Hier offenbart sich dieses Väterliche. Aha, du bist voller Überzeugung. Oh, wie gut, dass es dich gibt. Wie gut. Hier. Hast du alles? In deinem Glauben sollst du überwinden. Hier gebe ich dir alles. Diese Beziehung, väterliche Beziehung, hat ihr noch einmal diese Bestätigung und er gibt ihm alles. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und wollte damit gehen, denn er hat es noch nie versucht. Da sagte David zu Saul, ich kann nicht damit gehen, denn ich habe es nie versucht. Und David legte sie wieder ab. Und er nahm seinen Stab und seine Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche diente und nahm seine Schleuder in seine Hand und ging dem Philister entgegen. Er schaut, er spricht, er handelt. Nicht aus dem, was er sieht, sondern aus der inneren Überzeugung des Herzens. Und das ist für uns in unserer christlichen Entwicklung sehr wichtig. Lernen zu handeln gemäß den Verheißungen Gottes. Lernen zu handeln gemäß der Zusage des Neuen Testaments. Das ist eine gesunde Entwicklung eines Überwinders. Mitten in diese gesunde Entwicklung von David war auch Saul da. Und dieser Saul hatte Liebe zu diesem jungen Mann. Und das bestätigte ihm wieder, dass diese Liebe richtig ist. Das ist gut, dass diese Beziehung bei ihnen zusammen wächst. Und Samuel 18. Kapitel lese ich von Vers 2 bis 5. 1. Samuel 18, 2. Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Und Jonathan und David schlossen ein Bund, weil er ihn lieb hatte wie seine eigene Seele. Da, wo Liebe wirkt, da wirken sich aus auch Bündnisse. Da, wo die Liebe wirkt, da treffen sich Herzen, die einander lieben, immer wieder. Und das sollte in unseren Gemeinden total so sein. Indem, dass wir immer wieder uns treffen auf dem Gebiet Liebe und Zuneigung zueinander haben. Denn das ist der Wille Gottes, dass wir einander lieben. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David und seinen Waffenrock und sogar sein Schwert, sein Bogen und sein Gürtel. Und David zog in den Kampf. Und wohin immer Saul ihn sandte, hatte er Erfolg. Halleluja! Wer von euch möchte immer überall Erfolg haben? Wunderbar! Dann solltest du schauen, dass die Bären sollen Angst vor dir haben. Dass die Löwen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Du solltest entwickeln das. Denn Erfolg soll nicht ein Ziel sein, sondern nur eine Erscheinung, die erscheint, weil du gehst. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute. Welche Beziehung? Welche Liebe. Er sieht diesen jungen Mann und eine Beziehung entsteht da und er setzt ihn über alle. Die anderen waren nicht dumm. Die waren auch gut ausgebildet. Aber diese Liebe zu David wächst und wächst und er setzt ihn über die Kriegsleute. Und er war beliebt bei dem ganzen Volk, auch bei den Knechten Sauls. Möchtest du in Limburg beliebt sein? Nicht, weil du Kompromisse schließt, sondern weil du mutig bist. Ich habe einmal einen Ausdruck gelesen, der hat mir gefallen. Vor 10 Jahren war das in einer Zeitschrift. Und da stand es so, dass die Welt regieren nicht die Gescheite, sondern die Mutige. Und so ist es. Wir brauchen an Christen Mut. Mut, wenn wir werden mutig sein, werdet ihr sehen, wie wir werden Freunde haben, werdet ihr sehen, wie Leute werden Rat suchen, wie Leute werden unsere Nähe suchen. Nicht darum, dass du ein Abgekapselter bist in einer Gemeinde, sondern weil du mutig bist, um in diese Gesellschaft die Ordnung Gottes mehr und mehr hineinbringen und die Mächte der Finsternis mit ihrer Unordnung zurückzudrängen. Gelobet sei der Name des Herrn. Und diese Erfolge von David reden in das Herz von Saul hinein. Das Wort Gottes tut uns nicht berichten, wie die Beziehung weitergegangen ist, was da geschehen ist, denn es war hier nicht ausgerichtet zu zeigen, die Beziehung Vater und Sohn. Aber nachher werden wir das wieder sehen. Aber wir sehen aus dieser, was das die Bibel uns zeigt, dass da war eine ganz enge Beziehung. Aber ich muss dir sagen, dass jede Beziehung wird geprüft. Wer von euch ist verheiratet? Ihr könnt das bestätigen. Die Beziehungen werden geprüft. Solange wir noch auf dieser Erde sind. Jede Beziehung wird geprüft. Und meine Brüder und Schwestern, Prüfungen haben immer 2 Seiten. Oder du bestehst und wirst stärker, oder du bestehst nicht und willst nie mehr mit diesen Menschen was zu tun haben. Denn die Mächte der Finsternis bemühen sich, dass dieser Mensch für dich ekelhaft wird. Versager in deinen Augen und so weiter und so weiter. Da war auch die Prüfung der Beziehung zwischen Saul und David. Und wir lesen von dieser Prüfung in 1. Samuel 24. Kapitel, lese ich von 10 bis 12. Da sagte David zu Saul: Warum hörst du auf die Worte von Menschen, die sagen, siehe, David sucht dein Unglück? Siehe, an diesem Tag haben deine Augen gesehen, dass der Herr dich heute in meine Hand gegeben hat in der Höhle. Und man drängte mich, dich umzubringen. Aber ich habe dich verschont und dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Da offenbart sich bei Prüfung diese Beziehung Vater und Sohn. Warum rede ich von dieser Beziehung? Im nächsten Vers offenbart sich das. Vers 12. Und da ruft er aus: Siehe, mein Vater, ja, siehe den Zipfel deines Oberkleides in meiner Hand. Denn dass ich ein Zipfel deines Oberkleides abgeschnitten und dich nicht umgebracht habe, daran erkenne und sieh, dass meine Hand rein ist von der Bosheit und Aufruhr. Ich habe mich nicht an dir versündigt. Du aber stellst mein Leben nah, um es mir zu nehmen. Vers 17. Als nun David diese Worte zu Saul hatte, sprach Saul: Sie stehen weit voneinander. Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn, David? Hier, wo die Prüfung reingeschlagen hat und Schwierigkeiten entstanden sind und ihre Wege auseinandergegangen sind, weil sie nicht bestanden haben, offenbart sich jetzt und zeigt uns hier deutlich das Wort Gottes, dass da mehr war, nur Dienerbeziehung. Du bist der Herr über die ganze Kriegsleute, ich bin der König und wir haben bestimmte Beziehung. Nein, da war mehr. Da spricht David und sagt: Du bist der Gesalbte des Herrn, du bist mein Vater. Und Saul schaut zurück und sagt: Ja, bist du das, mein Sohn? Bist du das, mein Sohn? Prüfungen werden immer wieder entstehen. Warum gibt es heute so wenige Väter? Warum? Weil ein bestimmtes Denken, meine Brüder und Schwestern, schleicht sich ein bei den Prüfungen, bei den Söhnen und bei den Vätern. Bestimmte Gedanken, die da zerstören diese Beziehungen. Sehr oft entdecken Väter, dass sie in der Gemeinde nicht nachkommen, den Anforderungen der Söhne. Sehr oft spielen bestimmte fehlerhafte Gedanken eine Rolle. Zum Beispiel denken die Väter, wir sind nicht besonders gut, was Beziehung, Gefühle oder Nähe angeht. Ja, wenn ich über Väter und Söhne rede, möchte ich gleich mich korrigieren, dass keiner meint, dann meine ich auch Mütter und Töchter, ja? Ich möchte das gleich aufräumen, dass es geht hier tatsächlich um den Leib Christi. Oder die Gedanken, wo oft bei den Vätern sind: Niemand will unseren Rat. Warum? Und das sind fehlerhafte Gedanken. Es scheint, als könnten wir keine Verbindung zu unseren Söhnen aufnehmen, ohne zurückgewiesen zu werden. Und das kommt zustande. Wer Kinder hat, der weiß in der Familie, wie oft das kann zustande kommen, wo du von den eigenen Kindern zurückgewiesen bist. Ich freue mich wegen dieses Zeugnis hier heute, Väter und Tochter. Das ist Heilung. Wir wünschen uns, dass unsere Söhne uns respektieren. Man will so auf die leichte Schulter, dass man einen respektiert. Oder nach vielen Prüfungen dann steht ein Vater und sagt, wer braucht schon Väter? Nach vielen Prüfungen denkt man, wir fühlen uns wie Versager. Und das ist so oft. Ich habe 7 Kinder und ich muss heute offen bekennen, wie oft stand ich da und war dankbar, dass es gibt meine Ehefrau, die da alle meine Fehler zugedeckt hat, damit ich nicht so erscheine als Versager in bestimmten Sachen. Es ist so. Du hast nicht 100% alle Fähigkeiten. Und bis du alle Fähigkeiten hast, bist du schon alt geworden. Und dann ist es so gut. Und diese Gedanken kommen und diese Gedanken bremsen uns als Väter. Bremsen uns als Väter, damit wir nicht entwickeln uns. Und wenn dein Sohn noch ein klein bisschen nicht auf den Mund gefallen ist und gut reden kann und dich niedermachen kann in der Gemeinde, dann haltest du Abstand von ihm. Du willst deinen Frieden haben. Der Sohn braucht den Vater, das sehen die Söhne nicht immer auch ein. Wenn man so 12, 13, 14 hat, kennt ihr dieses Alter, ja? Wo sie besser wissen wie jeder Vater. Ich hatte das alles erlebt. Und dann, wenn sie 19 sind, dann kommen sie und sagen sie, oh, du bist der Beste. Muss mal bekennen, etwas plaudern aus unseren Geheimnissen der Familie. Wir hatten eine Tochter, die unzufrieden war mit dem, dass die Mutter sehr oft ihre Stimme erhebt, um bestimmte Ordnung zu schaffen in der Familie und so richtig Worte der Macht ausspricht, hat sie ausgesprochen, so wo sie war, so 15, sagt sie, wenn ich Kinder werde, ich werde nie auf meine Kinder schreien. Und dann, wo sie hatte 4 Kinder, kam ich zu ihr, haben wir so Spaß gehabt, habe ich gesagt, na, ich tu mich erinnern an deine goldene Worte, wo du hast so ausgesprochen, aber meine Ohren hören was anderes hier bei dir daheim. Ja, sagte ich, kann doch gar nicht anders. Aber in die Zeit war diese Aussage, eure Erziehung ist fehlerhaft. Was könnt ihr schon als Eltern? Damals war sie 15. Sie wusste besser, wie die Eltern wissen. Als ich zu des Öfteren der Predigten sage, als ich noch nicht Pastor war, wusste ich immer, wie der Pastor soll machen. Als ich dann Pastor wurde, wusste ich nicht immer, wie ich sollte machen. Und diese Situationen sind Zeiten, wo wir ausharren sollten. Warum ich das alles rede? Meine Brüder und Schwestern, Söhne brauchen heute die Väter. Vielleicht erkennen sie das noch nicht. Als meine Kinder dann 19, 20 waren, dann kamen sie nach Hause und haben sie gesagt, Mutti, das und das will ich mal lernen, kochen. Ha, du warst doch daheim so lange, du konntest schon lange das lernen zu kochen. Nein, damals hatte ich keinen Bock auf das. Aber jetzt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es wiederholt sich alles. Wir sollten nur Ausdauer haben, weil heute meine Brüder und Schwestern brauchen die Söhne, brauchen die Väter, damit die lernen, Stabilität zu haben, Beziehungen zu pflegen. Warum geschehen so viele Teilungen in der Gemeinde? Da stehen fähige junge Leute auf und sagen, unser Pastor, der versteht nicht alles und legen los. Die verstehen es besser. Und dann schaust nach 2, 3, 5 Jahren, die haben nichts produziert. Nicht richten will ich, aber zeigen, die Söhne brauchen Väter, damit sie in der Erfüllung des Geistes nicht Fehler machen. Man kann erfüllt sein vom Heiligen Geist und trotzdem Fehler machen. Habt ihr das auch gewusst? Als Beweis bringe ich euch nur einen Ausdruck aus der Lehre, wo Paulus spricht zu den Propheten. Er sagt, wenn Propheten reden, dann sollen zwei oder drei. Und der andere soll was? Schweigen. Die Frage, die ich stelle, warum erfüllt der Heilige Geist der anderen noch, wenn sie schweigen trotzdem müssen? Und stell dir vor, wenn sie sich nicht unterordnen der Aussage von Apostel Paulus, sie hauen rein, weil sie erfüllt sind. Und sie sündigen, weil sie gegen die Ordnung sind. Und darum, diese Erscheinung, wenn wir so erfüllt sind, Weisheit bekommen haben und so richtig verstehen die Zusammenhänge des Baus des Reiches Gottes und dann unabhängig werden, ist schon ein Fehler. Da brauchen wir Väter, die da lehren und zeigen. Mein Kleiner, bitte hab Geduld. Deine Zeit wird noch kommen, aber warte, bis die Tür sich öffnet. Warte, bis die Tür sich öffnet. Und du wirst sehen, Gott wird dich erheben. Denn den Demütigen gibt Gott Gnade. Und darum ist es so wichtig, dass diese Beziehungen sollen wachsen. Diese Beziehungen sollen stark werden, wo wir lernen voneinander und lernen, obwohl wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist und haben wunderbare Predigten und haben das Wort Gottes und haben Dienste in der Gemeinde. Wir brauchen Väter. Wir brauchen Mütter, die zur richtigen Zeit das Wort sagen und wir lernen, sich zu unterordnen. Es ist etwas, was für uns sehr erwartet wird, auch von unserem Vater im Himmel, dass wir lernen, zur richtigen Zeit erwarten die richtige Tür und dann hineingehen. Ich möchte langsam zum Ende kommen. Ich habe viel über dieses Thema vorbereitet. Und das ist so ein heißes Thema, notwendiges Thema. Denn da, wo Väter und Söhne sich verstehen, da ist eine Gemeinde sehr erbaut. In jeder Gemeinde brauchen wir starke Beziehungen. Beziehungen, jetzt meine ich nicht Klicken, sondern Beziehungen, gesunde Beziehungen zwischen Väter und Söhne. Und darum möchte ich dich heute ermutigen, wenn du als Vater vielleicht, während ich das Wort hier gepredigt habe, dich erinnert hast, dass es war so eine Zeit, da hatte ich einen. Aber der war mir zu lästig. Der hat mir zu viele Probleme gemacht. Und die Söhne machen Probleme, ich sage euch. Ich erinnere mich an meine Jugend, als ich gläubig geworden wurde. Die Türen von meinen Lehrern waren immer auf und zugemacht von mir. Ich habe sie jeden, am Tag habe ich gearbeitet, aber am Abend dann war ich habe ihnen keine Ruhe gegeben. Die Söhne können ganz gut lästig werden. Aber man sollte ertragen, die Söhne. Warum? Weil das sind die zukünftigen Diener Gottes. Und ich freue mich von ganzem Herzen, dass Gott geschaffen hat, Söhne und Väter in der Gemeinde. Vielleicht erinnerst du dich, ja, es war da bei mir einer, aber sein Benehmen, das Bessere gewünscht. Er hatte überhaupt keine Erziehung von seinen Eltern bekommen. Mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Ich möchte dich oder deine ganze Aufmerksamkeit heute lenken auf deinen Sohn. Er braucht dich. Auch wenn er das nicht weiß, er braucht dich. Wenn du heute ein Sohn bist und da hast du vielleicht Kontakt gehabt, aber dann hat der Vater versagt. Und die Väter versagen oft. Sie sind auch nur Menschen. Und du hast gesagt, dieser Alte versteht nichts. Ich suche mir was anderes. Dann sage ich dir, Gott hat euch zusammengeführt, damit das Tier zum Wohl soll dienen. Komm zurück zu deinem Vater. Glaub mir, auch wenn er Fehler macht und altmodisch ist. Und vielleicht nicht das Leben nicht so versteht, modern, wie du das verstehst. Trotzdem brauchst du ihn. Du brauchst ihn. So wie die Ehefrau braucht den Ehemann. und der Ehemann braucht die Ehefrau, weil sie im Bund miteinander sind, so brauchst du den geistlichen Vater. Weil nur mit ihm zusammen wirst du das erreichen, was Gott durch den Heiligen Geist vollbringen will in deinem Leben. Ich möchte dich bitten, wenn du einen Sohn hattest und er verloren gegangen ist, lege los zu beten für diesen Sohn. Es gibt so viele Söhne, die weggegangen sind, die stur geworden sind, die woanders ihr Glück suchen. Bleib bei ihm in deinen Gebeten. Lass ihn nicht fallen. Wenn du als Sohn vielleicht deinen Vater außer deine Möglichkeiten, ihn zu erreichen hast, er woanders lebt, dann sage ich dir, bete für ihn, dass Gott wieder eure Beziehungen heilt. Denn Gott hat einen wunderbaren Plan für uns alle. Er möchte, dass wir gesunde Kinder Gottes sind. Und diese Beziehungen sollten Stabilität hineinbringen. Denn schaut mal, wie Johannesbrief sagt. Wie kann man Gott lieben, wenn man nicht liebt den Bruder, den man sieht? Wir brauchen diese Erfahrung der Liebe mit den Brüdern, die da mit dir zusammen sind. Wir brauchen das, denn das tut uns prägen, das macht uns stark. Beziehung Vater und Sohn ist ein Teil der geistlichen Reife in unserem Leben. Und darum möchte ich jetzt zum Ende kommen, wenn diese Botschaft dich traurig eingestimmt hat, dann sage ich dir, ich wollte das Gegenteil eigentlich erreichen. Ich wollte dich ermutigen heute, sich verlieben in deinen Vater. Sich verlieben in deinen Sohn. Schau nicht auf das Äußere. Schau nicht auf das Äußere. Denn wer weiß, ob nicht dein Sohn ein zukünftiger Billy Graham ist, der heute vielleicht sich benimmt noch nicht wie ein Billy Graham, aber mit dir zusammen die Entwicklung nimmt, die ihm dazu führt. Nur im Himmel werden wir sehen, wie der Heilige Geist gewirkt hat, im Leben von unseren geistlichen Söhnen, von unseren geistlichen Vätern. Aber dieses Beispiel von Saul und David zeigt uns, dass Söhne nicht immer durch Geburt deine Söhne werden, sondern auch durch Beziehungen, die entstehen, während wir in unseren Gemeinden miteinander Gemeinschaft haben. Wie durch Beziehung junge Leute zueinander finden, verlieben sich und heiraten, so durch Beziehung entstehen auch Freundschaften zwischen Vätern und Söhnen. Und ich möchte dich heute ermutigen, nimm wieder deine Beziehung auf. Verlieb dich in deinen Sohn, verlieb dich in deinen Vater. Ich kann mich erinnern an meinen geistlichen Vater. Er war 85, als er gestorben ist. Aber bis zuletzt hatten wir eine gesunde Beziehung. Nicht immer war ich seine Meinung. Und nicht immer war er meine Meinung. Aber wir hatten aufeinander Einfluss. Und er hat mich gelehrt, immer mit Ausdauer in die Zukunft zu schauen und erwarten die Wirkung der Herrlichkeit und nicht sich den Schwankungen der Zeit hingeben, indem dass man, wenn man schlechten Gottesdienst hat, ist kein Segen. Wenn man wunderbaren Gottesdienst hat, dann ist der Segen da. Sondern immer wieder in die Zukunft schauen, dass Gott immer am Wirken ist. Ich habe vieles von ihm gelernt. Absolut vieles. Wir brauchen die Väter. Heute ist er mir nicht da. Aber ich sage dir, die Väter sind wichtig, auch die Söhne sind wichtig. Denn ihr kennt das, die Problematik der Leute, die Rentner werden. Dann haben sie mir keine Arbeit Und sie fühlen sich so alleine, so verlassen, so. Die Väter brauchen die Söhne auch, damit sie Bestätigung haben, dass Gott durch sie wirkt. Und darum, wenn ein Vater sich zu dir zu sehr naht und sich an dich klebt, dann tu das bitte nicht ansehen als etwas Lästiges, sondern erlaube den Heiligen Geist, dass dieser Vater sich auch entwickelt in dein Leben. Es wird gut dir tun. Ich habe jetzt behandelt viele Seiten der Beziehung. Und jetzt möchte ich einen Aufruf machen. Ein Aufruf, dass du sollst heute Entscheidung treffen. Entscheidung, ich will. Ich will wieder zu meinem Vater gehen, zu meinem Sohn gehen. Ich will aufbauen die Beziehung. Ich will aufbauen die Beziehung, egal wie das oder der Vater aussieht. Denn es ist für mich wichtig in meinem Leben. Ich möchte dich ermutigen, heute diese Entscheidung zu treffen. Und ich möchte für euch beten. Für alle die, die sagen, ja, das Wort hat mich berührt. Ab heute gehe ich. Ich werde ihm anrufen, ich werde ihm schreiben. Ich möchte dich einladen, gerade nach vorne zu kommen. Ich will mit dir beten zusammen. Aber bevor du kommst nach vorne, möchte ich auch Aufruf machen für all die, die vielleicht noch nie Jesus Christus als den Sohn Gottes aufgenommen haben, ihr Leben Jesus gegeben haben, die nie bekannt haben, dass Jesus Christus der Herr ist. Ich möchte dich heute ermutigen, wie Gott möchte Väter und Söhne stark machen, so will Jesus auch dein Leben verändern und dich glücklich machen auf dieser Erde. Er möchte, dass du sollst genauso wie David lernen, jeden Löwen, jeden Bären zur Ordnung zu bringen. Dass du eine von denen wirst, die in der Stadt ein Segen ist, der durch Jesus Christus vollbringt das, was das Wort Gottes verheißt. Er möchte dich machen zu seinem Sohn, zu seiner Tochter, damit du errettet wirst und in Ewigkeit in Freude lebst. Und dieses Angebot ist heute für dich. Es ist nicht schwer. Wenn du hier nach vorne kommst zum Beten, wirst du nicht geköpft. Dein Kopf bleibt da, wo er ist. Aber dein Herz wird voll sein. In dein Herz wird Jesus kommen. Dein Herz wird erfüllt sein durch die Liebe Gottes. Denn da, wo Jesus ist, da ist Liebe. Amen. Und darum möchte ich dich auch einladen, hier nach vorne kommen. Der Pastor ist hier oder Pastorenehepaar ist hier. Und wir werden gemeinsam beten, dass die Herrlichkeit Gottes sich offenbart in dein Leben. Du sollst ein Mann, eine Frau sein, die glücklich ist auf dieser Erde mit Jesus Christus. Darf ich euch bitten, zu einem Dankgebet aufzustehen? Wir wollen jetzt, Lobpreisteam darf schon nach vorne kommen oder wie ist das bei euch, ich weiß nicht, jedenfalls. Wir wollen jetzt Gott Ehre geben für diesen wunderbaren Tag, für diese gute Zeit, in der wir leben dürfen, dass es kein Krieg ist, Amen, keine Hungersnot da ist. Wir leben eine gute, wunderbare Zeit. Ihr habt eine wunderbare Gemeinde, für das wollen wir auch Gott loben. Wollen wir das machen? Wir wollen danken, dass Gottes Plan ist für dein Leben, dass du sollst ein Vater-Sohn-Beziehung haben. Wollen wir danken? Und während wir danken, darfst du schon nach vorne kommen. Wir wollen jetzt beten. Vater, wir loben dich und wir preisen dich in dieser Stunde. Wir erheben deinen heiligen Namen. Wir freuen uns von ganzem Herzen, dass du uns gegeben hast, Geist Gottes, diesen wunderbaren Gottesdienst. Wir danken dir für diese wunderbare Zeit, in der wir leben dürfen. Wir freuen uns von ganzem Herzen, Jesus, dass wir in dieser glücklichen Zeit leben dürfen. Dass wir in dieser wunderbaren Zeit leben dürfen. Wir preisen dich, Geist Gottes, dass wir in der Gemeinde sind. Dass du bist der Schutz der Gemeinde. Du segnest die Gemeinde. Und du gibst Leben, das in der Gemeinde hervorkommt. Danke, 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 danke. Ich preise dich und ich lobe den Geist Gottes für diese Gemeinde. Ich danke dir, Vater, dass du gibst dieser Gemeinde Gnade auf Gnade. Dass diese Gemeinde eine Gemeinde wird sein, wo deine Herrlichkeit sich noch mehr offenbart. Vater, und ich stehe im Gebet, jeder Platz soll hier besetzt werden. Nicht durch die Engel, sondern durch die Menschen. Jesus, dass die Gemeinde soll wachsen, dass die Gemeinde soll stark werden. Und sie soll ein Segen sein für diese Stadt. Ich gebe dir die Ehre, dass du erste Gebet hast. Ich verherrliche deinen heiligen Namen. Und ich habe mich so wohl hier gefühlt. Danke dir für diesen Segen, Jesus. Danke dir, dass du bist hier. Danke dir. Und wir erwarten Großes von dir. Und sagen, Herr, dein Wille geschehe auf Erden, wie im Himmel, in Jesu Namen. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir. Und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an die 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.